Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markusson. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Aston Martin an der Badenerstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts.
Roger gegen Markus, ein bisschen verspätet. Natürlich, Vortritt hat der Böge. Auch an dem grässlichen Montag, wo jetzt eben der Sommer sollte eingeläutet werden. Nein. Wir haben dafür drei ernste, wichtige Themen. Blocher und sein neuesten Nazi-Vergleich. Der Fall Böhmermann, Merkel, Erdogan, Donald und Hillary. Morgen Vorwahl in New York. Wo stimmen? Also, letzte Woche hat der Blocher die Schweizer Presse kritisiert. Er hat gesagt, sie hätten so negativ geschrieben über die Durchsetzungsinitiative, dass es kein Serat mehr gibt. Hast du befürwortet? Reden wir dann später vielleicht nochmal drüber. Und jetzt hat er noch einen drauf gesetzt und hat in einem Interview gesagt, in der Zürichsee-Zeitung, der Kampf gegen die SVP von Seiten der Staatsmedien und von Blick bis zur NZZ hat mich in ihrer Radikalität an die Methoden der Nationalsozialisten den Juden gegenüber erinnert. Also, du bist ein Historiker. Kannst du uns sagen, was die Radikalität von der Methoden der Nazi gegen die Juden waren?
Ja gut, wenn man das als Historiker anschaut, dann ist das ein unsinniger Vergleich, das ist ja klar. Also, ich meine, das ist Mumpitz, das ist vollkommen überzogen, weil, wenn du das historisch anschaust, das muss ich dir auch nicht sagen, da wissen wir alle, das ist etwas vom Schlimmsten, was es je gegeben hat in der Menschheitsgeschichte.
Holocaust?
Das ist etwas vom Schlimmsten. Man hat Juden auf eine Art verfolgt und diskriminiert und entrechtet, wo es eigentlich
weiss. Was heisst diskriminiert?
Ja, nachher umgebracht.
Auschwitz?
Ja, alles. Nein, es gibt nichts Schlimmeres. Wir können uns nichts Schlimmeres vorstellen. Und von dem her ist immer, und das haben wir ja schon ein paar Mal darüber besprochen, jeder Nazi-Vergleich ist Unsinn.
Aber der Blocher kommt immer wieder mit Nazi-Vergleich.
Ja, andere Leute auch.
Und,
andere
ja,
Leute auch, die du sehr schätzt, kommen
nein,
auch immer wieder.
Nein, ich bin gegen jeden Nazi-Vergleich.
Ja gut,
jeden.
Aber du hast dich nicht so aufgeregt, wo der Tagesanzeiger behauptet hat, Durchsetzungsinitiativen ist im Prinzip gleichbedeutend mit dem 31. Januar 1933. Hast du auch nicht so ausgerufen.
Boah,
es ist halt immer, jeder hat seinen Nazi-Vergleich.
Es war der 30. gewesen, aber spielt keine Rolle.
Ist so genau.
Ja.
Aber
du weißt es auch besser. Sendung mit dem Konstantin Seib nicht gehört, wo ich genau das kritisiert habe. Nein, das finde ich daneben. Und
ja,
zwar extrem daneben. Und auch das Verhalten von dem Journalist von der Zürichsee-Zeitung, der keine Reaktion gezeigt hat, der das einfach eingenommen hat. Und dann gibt es aber jetzt Reaktionen. Zum Beispiel vom Ulrich Gitzedanner. Oder? Und er sagt, ich verstehe unsere jüdischen Mitbürger, die in dieser Frage sensibel reagieren.
Ja, gut.
Was heisst, wieso die jüdischen Mitbürger und die anderen müssen nicht sensibel reagieren?
Der Christen ist gleich.
Hä? Nein, ist das, genau,
Christen
ist egal.
Ist gleich.
Ja.
Nein, aber schau, das
nein,
ist jetzt typisch. Der Gietzendaner hätte jetzt einen Trip-Rap fahren auf dieser Empörung und hat es jetzt noch schlimmer gemacht.
Eben.
Es ist einfach Unsinn. Es ist, wie gesagt, es ist, man vergleicht etwas, das man nicht kann vergleichen mit dem. Es ist wirklich das Höchstmaß an schlimm. Nazis waren etwas vom Schlimmsten, was es je gegeben hat. Die Judenverfolgung war etwas am Extremsten. Und jeder Vergleich, ist ganz gleich, was man vergleichen will, ist einfach Unsinn.
Aber ich habe einen anderen Nazi-Vergleich vom Blocher vor kurzem gemacht, wo in der Nazi-Zeit hatten wir einen äußeren Feind, jetzt haben wir einen inneren. Wenn man das macht, was der Bundesrat vorhat, müssen wir die Schweiz aufgeben. Bundesrat gleich Nazi. Also,
nein.
Ja,
nein.
Ja.
Nein, also,
er
bitte.
Macht das Gleiche.
Also, du kannst auch lesen, das ist nicht das Gleiche. Was völlig, und das finde ich jetzt nicht falsch, das ist ja genau das Problem gewesen, während dem Krieg hat, und ich rede jetzt nicht nur vom Zweiten Weltkrieg, sondern auch vom Ersten Weltkrieg, man kann immer von dieser Zeit reden, hat die Schweiz gewusst, was es wert ist, unabhängig zu sein. Das haben wir gewusst. Und unsere Eltern haben das auch noch gewusst. Die haben das erlebt, was das heisst, wenn du wie Holland zum Beispiel besetzt worden bist von den Nazis und wenn du eben unabhängig hast können bleiben wie die Schweiz, das ist unglaublich wichtig gewesen.
Aber er sagt ja, der Bundesrat macht das Gleiche mit Nazis.
Heute ist das grösste Problem, dass sehr viele Leute nicht checken, dass unsere Unabhängigkeit ganz anders gefördert ist als früher. Christoph Blocher würde ausdrücken.
Er hat es gleich gesagt, er hat auch einen Nazi-Vergleich, könnte noch mehr bringen. Aber du kennst ihn, du triffst ihn, er ist ja dein Geschäftspartner, ist eigentlich dein Mentor auf eine Art und Weise, hat dir alles das ermöglicht,
genau,
dass du da Drittelbesitzer kannst werden von der Basel-Zeit. Was ist mit ihm los?
Gar nicht.
Nein, ich mache mir jetzt ernsthafte Sorgen. Er war ja früher noch wirklich ein grosser Mann gewesen, ein Staatsmann, hat alles überragt und kommt jetzt mit solchen Sachen, wo sogar ein Markus Somm, der wirklich immer sich bemüht bei seinen Freunden und Partnern und so, unglaublich
loyal
ist.
Und in Rente.
Und in Rente. Dass er sogar sagt, so geht es nicht. Nein. Was ist, ist das ein bisschen Anfang von, was weiß ich nicht, ja, ein alter Star sind, so ja, muss ein bisschen vorsichtig
sein. Das sagt mir Christoph Blocher schon seit 20 Jahren. Nein, schau mal, erstens einmal hat Christoph Blocher immer wieder auch solche Nazi-Vergleiche gemacht. Wie gesagt, ich finde sie überzogen, ich will es nicht machen, aber da geht es um Gemeinen. Jetzt ist endlich der Niedergang, den du schon lange erwartest und erhoffst, von Christoph Blocher angebrochen. Das ist nicht der Fall.
Aber er ist der Chefstrateg von der SVP.
Es ist klar, dass er ziemlich genau weiss, was er auslöst, wenn er so etwas sagt.
Aha.
Er hat die Aufmerksamkeit für das Interview geholt von Zürichsee-Zeitung, die nicht so eine grosse Zeitung ist, die es braucht hat. Er hat an sich sehr viel Gutes, Interessantes gesagt. Und was ich dann gleich noch einmal betonen möchte, was er ja eigentlich hätte wollen sagen, und da würde ich sagen, also das stimmt ja völlig. Es ist unglaublich gewesen, wie bei dem Kampf gegen die Initiative eine Art von Mainstream wieder zum Ausdruck gekommen ist, wo man eigentlich gemeint hat in den letzten paar Jahren. Es hat langsam aufgehört. Die Journalisten haben sich jetzt langsam daran gewöhnt, dass es halt die grosse Partei gibt, die SVP heisst.
Das aber man muss nicht deren ihre Meinung sein.
Nein, aber die ganze Dämonisierung, ja, das ist genau der Punkt, Roger. Du sagst ja auch nicht einfach, sie sind anderer Meinung. Das finde ich okay. Und man kann die Meinung dumm finden. Aber die Dämonisierung von der SVP
Dämonisierung
ist das Problem.
Gar nicht.
Mal, man tut sie 20 oder 30 Jahre heisst immer Christoph Blocher, ist das Problem. Hallo?
Aber jetzt haben wir zwei Bundesräte, oder? Sind eingebunden, ja, sind voll im Bund.
Umso weniger muss man dämonisieren.
Die klare Niederlage von der Durchsetzungsinitiative, die muss ja so unglaublich wehtun. Und offenbar der Phantomschmerz wird je länger, desto stärker. Eben zuerst der Inseratenboykott, jetzt der Vergleich mit der Judenverfolgung. Also es ist ja ohne irgendwelche Grenzen.
Ich weiss, wie es um Christoph Blocher geht. Es geht ihm sehr gut.
Ja,
du kannst ihn jederzeit einladen. Er kommt immer gerne mit dir über die Nazis reden. Das ist, also ich bin da auch nicht der Pressesprecher von ihm. Also das ist nicht nötig. Aber grundsätzlich noch einmal, ich habe es vorher einst betont, ich finde, und ich habe es auch gesagt beim Tagesanzeiger auf der anderen Seite, Nazi-Vergleiche sind immer blöd, weil es führt immer dazu, dass man eine Diskussion hat, wo eigentlich der Holocaust am Schluss einfach banalisiert wird. Das ist nicht das Ziel, das soll nicht sein. Deshalb finde ich es immer falsch. Das ist das eine.
Aber warum?
Das andere, aber die Botschaft von Christoph Blocher, die er damit hat wollen ausdrucken, wenn auch übertrieben, ist natürlich, und das stimmt einfach, und das sage ich dir auch als Chefredakteur der Basler Zeitung und auch als Journalist, der bei der Weltwoche war, die Art von Ausgrenzung, die es gibt für ein gewisses Meinungsspektrum in diesem Land, ist ab und zu absurd.
Also von Ausgrenzung ist keine Rede. Die sind am häufigsten im Schweizer Fernsehen. Können sie auftreten?
Die einzigen sind, die eine andere
Meinung haben. Ja, und damit sind sie eben einfach immer übervertreten. Können das dort vertreten? Also der Jonathan Kreutner, Generalsekretär beim Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebund, hat zu Blick online gesagt, leider werden solcherlei Vergleiche, die die nationalsozialistische Judenverfolgung banalisieren, immer wieder geäußert. Das zeugt von keinem grossen Geschichtsverständnis.
Ja, aber
und jetzt ist der Christoph Blocher.
Die SIG hat sich auch nicht wahnsinnig geäussert, wo das Plakat gehangen hast im Hauptbahnhof, dass er da irgendwie das Hockenkreuz zeigt.
Das ist gerade 5 Stunden.
Im Prinzip ist geht doch nicht um das. Es war genauso absurd. Und da habe ich nichts gehört vom SIG, also den kann ich so nicht ernst
nehmen. Aber der Christoph Blocher will ja immer auch als Historiker auftreten. Und macht historische Aufsätze und schreibt über historische Figuren vom Entlebuch bis zum Zürcher Oberland. Und da wird gesagt, und offenbar hast du das sogar unterstützt, die These, kein richtiges Geschichtsverständnis. Was ist mit dem los? Ich frage es nochmal. Also irgendwie habe ich das Gefühl, alter Starrsinn könnte jetzt langsam durchbrechen. Ja. Und sogar noch ein Zitat, und zwar vom Erich von Siebenthal, das ist auch ein SVP-Nationalrat. Blochers Aussagen haben mich überrascht und verärgert. Es ist für mich völlig unverständlich und unangemessen, dass er einen solchen Vergleich zieht. Das sind jetzt sogar SVP-Leute.
Ja, aber also, Roger, ist so gut. Das Spiel haben wir jetzt seit 20 Jahren gehört.
Ah, er kann sich einfach alles erlauben. Er ist der Böhmermann von der Schweizer Politik.
Ist ja gut, dass du dich aufregst, das ist ja schön, weil das führt immer wieder dazu, dass wir darüber reden.
Ist er also einfach der eine, der Schmähgedicht macht?
Roger, du weißt ganz genau, für was der Christoph Blocher steht. Er ist einer der einflussreichsten Politiker von diesem Land. Er hat uns aus der Ehe rausgehalten. Für das bin ich ihm jahrhundertlang dankbar, ganz klar.
Und wir haben gar nie in die EU gehen.
gleiche langweilige Diskussion. Ja. Christoph Blocher sagt etwas, dann kommen irgendwelche Hinterbänkler, die sich distanzieren, dann kommen alle Journalisten, die sich empören. Hey, also das Spiel kennen wir, das finde ich jetzt wirklich langweilig.
Gut,
das ist unter deinem Niveau.
Nein, es ist unter deinem Niveau, das langweilig zu finden. Es ist ernsthaft.
Nein,
wirklich.
Ich finde es völlig übertrieben.
Es ist genau so schlimm, deine Haltung, die du gesagt hast, Inseratenboykott finde ich gut.
Mhm. Boykott finde ich, das ist das falsche Wort. Also, ich meine, wenn ich in den Beiz gehe und ich will jetzt keinen Kaffee konsumieren, ist doch das kein Boykott.
Nein,
das
aber,
ist absurd.
Aber wenn du sagst,
wenn
das ist ja
nicht will etwas bei uns inserieren, weil er findet, er wird nicht vorteilhaft oder wird nicht fair.
Das ist vorteilhaft.
Das ist entscheidend. Nein, nicht fair behandelt, dann finde ich das völlig richtig. Ich will noch einmal etwas korrigieren. Wir machen sehr wohl Geschichten über Inserenten. Und wenn es nötig ist, auch sehr kritisch. Aber es muss einfach stimmen. Also, und was wir nicht machen, ist leichtfertig gute Kunden durch den Gacko ziehen, wie das andere Journalisten sehr gerne machen. Heute ist das in allen Zeitungen an sich nicht mehr möglich. Es gibt aber wenig Verleger und wenig Chefredaktoren, die offen dazu stehen, dass wir wirtschaftlich auch denken müssen, dass wir Kunden haben, dass wir Inserenten haben und dass ein Inserent kann erwarten kann, dass er fair behandelt
aber
wird.
Fair ist ja eine Sache, wo, wie sagt man doch, in the eye of the beholder.
Ja,
der eine findet es fair und der andere findet es unfair.
Das ist immer eine Gratwanderung.
Also, Spiegel hat jene Titelgeschichte gemacht über VW-Affären, über Bankenskandal bei der Deutschen Bank und so. Grosse Inserenten. Aber sie haben das Gefühl, ihre journalistische Ethik verlangt das. Und gestern der NZZ am Sonntag ist ja unser Gespräch von letzter Woche aufgenommen worden, heute auch noch im Persönlich. Und man hat sich eigentlich allgemein entsetzt über den Abschied von Markus Somm vom Seriös. Journalismus.
Ja gut. Aber schau mal, das ist ja das Scheinheilige. Das ist ja genau das Scheinheilige. Alle Zeitungen müssen heute schauen, dass sie Inserenten haben. Es ist eine ganz harte Zeit. Jeder Verleger weiss, um was es geht. Und noch eines betonen, und das sage ich übrigens auch meinen Journalisten ganz offiziell. Wir haben Inserenten, das sind genauso wichtige Kunden wie unsere Leser. Ein Kunde hat Anrecht darauf, dass er fair, er kann durchaus kritisiert werden, aber fair behandelt wird. Und ich kann dir sagen, aus meiner langen Laufbahn von Journalismus weiss ich, gerade Unternehmen werden sehr häufig unglaublich unfair, unglaublich einseitig, unglaublich blöd, unglaublich antikapitalistisch abgemacht. Das ist genau das, was ich meine. Und das passt natürlich den Journalisten nicht. Die Journalisten haben das Gefühl, sie haben einfach da im Prinzip eine Lebensgarantie, sie können einfach schreiben.
Aber ausgelöst ist ja das Wort die Diskussion, nachdem der Christoph Blocher gesagt hat, wie negativ über uns berichtet worden ist, machen wir jetzt kein Inserat mehr. Und das ist nicht wegen fair oder unfair, sondern er hat einfach gefunden, er will das nicht haben, die unterstützen, die gegen ihn sind. Ja. Und das geht aber noch ein bisschen weiter, als was du jetzt sagst.
Aber das ist doch völlig normal. Also wenn Radio 1, ich würde jetzt Radio 1 in der Basel-Zeitung einfach jeden Samstag runterhacken. Oder? Jeden Samstag Leitartikel. Radio 1 ist so ein dummer Sender und so weiter. Und gleichzeitig würde ich aber erwarten, dass du noch inserierst bei mir. Das würdest du, glaube ich, auch nicht, oder?
Also gut, die Vergleiche sind ja immer ein
bisschen schräg. Ja, wenn es dir nicht passt, sind
Nein, weil man muss ein gewisses Maß an Kritik muss man entgegennehmen. Ja. Mhm. Und wer das nicht macht, und dann kommen wir gerade zum nächsten Fall, zum Fall Böhmermann, oder?
Ja,
Fall Böhmermann, ein Schmähgedicht ist gemacht worden, ganz bewusst hat der Herr Böhmermann, nachdem vorher schon mal eine Sendung von Extra 3, eine andere Satire-Sendung im deutschen Fernsehen, bei einem Erdogan sauer aufgestoßen ist und der deutsche Botschafter zitiert worden ist, hat er gesagt, und jetzt haue ich einen drauf, ich mache eine Provokation, und hat dort wirklich mit übelsten Beschimpfungen hat er den in die Pfanne gehauen, in einem Schmähgedicht, wie es heisst. Er hat ihn als Sodomist bezeichnet, als Päderast und vieles mehr. Und er hat dann erstaunlicherweise einen Artikel vorgeholt, wo man gar nicht gewusst hat, dass es ihn gibt, und zwar in der Schweiz und in Deutschland, nämlich die angebliche Majestätsbeleidigung, wo man klagen kann. Und zwar muss die Regierung dann zustimmen, dass man auf diesem Paragraph hin kann die Klage einreichen kann. Und Angela Merkel, nach längerem Hin und Her, hat sie gesagt, jawohl, die Klage wird zugelassen. Ist das falsch oder richtig?
Ja, mich nimmt das mal Wunder, du bist ja immer so ein Verteidiger von der Angela Merkel. Findest du das gut?
Ich finde, sie hat sich falsch verhalten, weil sie am Anfang, gerade nachdem das rausgekommen ist und der Erdogan sich schon geäussert hat, gesagt, ich finde das Gedicht auch nicht gut. Das finde ich mal der Grundfehler. Dass sich ein Politiker überhaupt äussert über die Qualität von irgendetwas, nachdem man ja weiss, dass es ganz eine klar politische Sache ist, eine politische Haltung. Sie ist angewiesen auf den komischen Erdogan. Habe ich mich da jetzt auch schon irgendwie zu weit rausgelegt? Ich glaube nicht. Nein. Also, und dass er möglicherweise könnte den grossen Coup, den sie gemacht haben mit dem Abkommen, platzen lassen wegen so einem Gedicht. Also, mit so jemandem einen Deal machen, ja, das ist also grob fahrlässig, würde man sagen.
Eben, ich glaube, das ist jetzt einer der ganz seltenen Momente. Deshalb war es auch sechs Leute heute, wo wir uns einig sind, oder? Ich finde, und ich muss sagen, ich habe es mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Genugtuung gehört, wie es alles bestätigt, was ich immer wieder gesagt habe über Angela Merkel. Angela Merkel geht immer den Weg vom geringsten Widerstand. Immer. Sie geht im Kleinen und im Grossen. Das ist ihr Hauptproblem. Ich finde es absolut falsch. Ich finde das nicht so schlimm, dass sie sagt, das Gedicht ist schlecht oder gut, das spielt gar keine Rolle, das ist nicht relevant.
Aber es ist nicht ihre Aufgabe.
Ja, es ist nicht ihre Aufgabe und sie ist eine Kunstkritikerin, das ist richtig. Aber letztlich finde ich es absolut jämmerlich, dass so ein grosses Land wie Deutschland gegenüber so einem Diktator, sagen wir Gewaltherrscher, einknickt auf diese Art. Und was eben auch noch schlimm ist, ist, das ist ein bisschen wie früher auch immer, wenn du einmal nachgibst, sie merken
es ja nicht nachgehen.
Der Erdogan merkt es ja, dass sie jetzt nachgeben. Also die hat sie nachgegeben. Sie hätte ja können einfach sagen, ich gebe die Ermächtigung nicht. Wäre völlig legal.
Klar, sein. Aber der Artikel, den gibt es in Deutschland. Ja, den gibt es auch in der Schweiz. Die Schweiz hat übrigens auch nachgegeben. Mhm. Weißt du, in welchem Fall? Mhm. Der ist zweimal in der Schweiz. Ganz früher beim Schah von Persien.
Ah, sehr gut.
Und das zweite Mal beim Gaddafi, ja, wo gegen einen Artikel, jetzt nicht gegen irgendeine Satire, von einem Berner, nein, Genfer Rechtsaußenpolitiker protestiert hat, haben sie auch angegeben. Es ist dann aber nie verhandelt worden vor Gericht, weil der Herr Gaddafi ist dann gerade im richtigen Moment gestürzt worden. Aber die Schweizer Regierung, der Bundesrat, hat zweimal genauso gehandelt. Damals Schah, wichtiger Handelspartner von der Schweiz, nachher Gaddafi, wichtiger Öllieferant von der Schweiz.
Ja, nein. Ich meine, gut, die Schweiz gehört nicht zu den Grossmächten, von dem her ist das verständlich. Finde ich auch nicht gut. Aber grundsätzlich ist doch das Tragische an dem ist doch, dass wir alle genau merken, sie hat jetzt das nur gemacht, weil sie Angst hat um ihren Deal, der sicher nie wird funktionieren. Und das Zweite ist, der Erdogan, der hat sie ja jetzt in der Hand. Es hat eigentlich alles noch schlimmer gemacht. Jetzt weiss der Erdogan ganz genau, seine Erpressung, die ja überhaupt schon zu dem Deal geführt hat, seine Erpressung wird immer wieder aufgehen. Also ich meine, es ist ein Tiefpunkt. Und was ich auch noch ein Tiefpunkt finde, Roger, hast du gesehen, wie die deutschen Medien eingeknickt sind? Zuerst haben sie alle gefunden, Böhmermann forever, haben alle die Meinungsfreiheit verteidigt. Kaum hat die Kanzlerin gesprochen, haben alle deutschen Zeitungen wieder geschrieben, ja, die Kanzlerin hat recht. Das finde ich
nein,
ganz
nicht
verrückt.
Nicht es alle, aber es hat unterschiedliche Meinungen.
Spiegel, FAZ, Süddeutsche haben alle das gut gefunden.
Es ist natürlich,
extrem.
Es ist natürlich schon etwas feststellen, eine gewisse Infantilisierung durch Satire, durch Häme, verletzen billige Lacher, böse Darstellungen im Fernsehen. In Amerika haben wir die Daily Show, in Deutschland heute Show. Ich schätze die beiden, oder die Anstalt. Und eben Böhmermann, wo natürlich ganz bewusst die Provokation sucht, hat das schon beim Varoufakis Finger gemacht, hat genau gemerkt, das ist ein guter Aspekt und hat die Provokation lanciert, hat funktioniert, jetzt ist sie aus dem Ruder gelaufen. Und da fragt man sich schon, ist das okay, dass man auf diese Art und Weise einfach Aufmerksamkeit bekommt unter dem Titel, es ist Kunst, es ist Humor, es ist Satire und Tucholsky hat ja mal gesagt, Satire darf alles. Darf sie das aber wirklich?
Ja, sicher darf sie das.
Darf sie das?
Ja, sicher.
Aber bei uns nicht. Wir haben die anderen gesetzt.
Eine Verleumdung gibt es ja. Du kannst ja klagen wegen Verleumdung.
In der Schweiz ja schon. In Amerika beispielsweise, so wie wir beide kennen, gibt es das viel weniger. Dort ist Free Speech. Ja, ist viel aber besser. Bei uns gibt es eher Verletzungen. Ja. Und die Frage ist, gilt die nicht für Künstler?
Ja, das kann ja dann das Gericht selber entscheiden. Jetzt ist es darum gegangen, dass ein Regierungschef sich explizit auf einen Artikel beruft.
Wo es gibt. Wo
Angela Merkel nachher noch so feig ist, zu sagen, wir schaffen es ab. Damit hat sie eigentlich gesagt, ich finde einen blöden Artikel.
Ja, der ist aus 1871.
Ich finde es nicht gut, dass ich die Ermächtigung gebe. Ich meine, das zeigt ihre ganze Schwäche. Das ist doch einfach jenseits. Wenn sie ihn so schlecht findet, dann kann sie erstens jetzt die Ermächtigung einfach verweigern.
Wieso? Kann sie sagen, ich tue nicht berücksichtigen?
Nein, weil sie müssen ja, das ist ja genau das, was Angela Merkel auszeichnet. Sie hat keine Prinzipien. Es geht doch ums Prinzip Meinungsfreiheit. Und wenn du das hast, dann tust du das verteidigen.
Aber die Meinungsfreiheit ist in Deutschland limitiert. Man kann ein Strafverfahren machen, das ist ein anderer Artikel. Das kann jeder machen wegen Ehrverletzung. Es gibt auch den zivilen Prozessweg. Und jetzt eben noch die Majestätsbeleidigung, wo man gar nicht richtig auf dem Kicker hatte. Man hat gar nicht gewusst, was es gibt. Und der Erdogan hat es benutzt. Und sie hat gesagt, ich schaffe es ab. Das kann sie natürlich nicht. Das muss dann das Parlament machen. Gut, so wie geht ihre Macht.
Das Parlament hat sie ja im Griff.
Aber gleich. Aber Tatsache ist, sie ist jetzt irgendwo auch in einer schwierigen Situation. Und ich habe mir jetzt etwas angehört von einer türkischen Journalistin. Und die hat Folgendes gesagt. Wenn bei uns jemand so angegriffen wird, gilt es als Grösse, wenn er über das hinweggeht. Mhm. Und in Ländern wie der Türkei ist umgekehrt. Wenn jemand auf diese Art und Weise angegriffen wird und nichts macht, dann gilt er als Schwächling. Also ein richtiger Clash of Civilization.
Nein, das finde ich nicht. Das ist ja bei uns auch so. Ich finde, wenn du mich jetzt würdest extrem verleumden und ich würde mich jetzt verbal nicht wehren, ich würde einfach sagen, ja, dann finde ich auch schwach. Das finde ich auch schwach.
Aber also, generell
ich finde grundsätzlich schon, dass man sich muss wehren muss. Und ich finde auch den alten Begriff von einer Ehre gibt es schon auch im Westen. Das finde ich auch
aber politisch,
wie man ihn verteidigt.
Aber ich meine eben heute schon, wie die Merkel amüs abgemacht wird, eine andere Politiker, ohne Ende. So, und noch nie ist jemandem eingefallen oder hat sich getraut, da dagegen etwas zu machen. Aber der Ehrbegriff eben in arabischen Ländern ist einfach ganz etwas anderes und wir erleben das. Bis jetzt haben wir es ja leider auch noch auf ganz andere Art und Weise erlebt.
Wir haben es
erlebt bei den Moslem-Karikaturen.
Wir haben es
erlebt bei Charlie Hebdo, etc.
Aber Roger, hast du nicht das Gefühl, es wird ein bisschen vorgeschoben? Ich meine, der Erdogan ist einfach überhaupt ein undemokratischer Herrscher. Und undemokratische Herrscher haben immer Mühe mit Kritik. Ob sie im Westen sind oder in den muslimischen Ländern, spielt gar keine Rolle. Und nachher kommen sie so mit einem traditionalistischen Vorstellungsbegriff von eben er und so. Es geht nicht um das. Der hat nicht gern, wenn er kritisiert wird. Und man hat den natürlich lächerlich gemacht vor seinen Leuten. Das geht nicht, das dürfen sich nicht gefallen lassen. Jetzt hat er sich gewehrt und Merkel gibt noch. Und das hat Erdogan und sein Volk sehr wohl gemerkt.
Aber sie werden
der Respekt für Merkel ist weg.
Also gut, er wird natürlich vor dem Gericht wird er verlieren, ist ganz klar. Das ZDF hat sich übrigens ganz klar hinter den Herrn Böhmermann gestellt, hat ihn nicht gefallen lassen. Aber gehen wir jetzt noch über zu ähnlichen Vorfällen in den Vereinigten Staaten. Der Donald Trump, oder, beschimpft zum Beispiel seinen Hauptgegner Ted Cruz als Lying Ted. Mhm. Und jetzt neuerdings Hillary Clinton, und er hofft, dass er gegen sie muss antreten, als Crooked Hillary, also die korrupte Hillary. Also in einer ähnlichen Art und Weise. Also die Frage ist, können auch Politiker auf diese Art mit Häme und Beschimpfungen irgendwie durchkommen? In Amerika geht das offenbar, aber findest du das gut?
Also ich bin nicht ganz sicher, ob es in Amerika geht. Ich meine,
sicher?
Ja, das ist ja genau ein Grund, warum der Trump wahnsinnig Mühe hat, seine 35-40%, die er hat, auf Sicherheit auszudehnen auf eine Mehrheit. Und es ist immer noch aus meiner Sicht zwar relativ wahrscheinlich, dass er nominiert wird, habe ich das Gefühl, er wird nominiert. Ob er Präsident wird, finde ich immer noch wahnsinnig unsicher. Es ist nur deshalb auf eine Art sicherer, weil Hillary Clinton ist eben auch wahnsinnig unsicher. Ob die gewählt wird, ist eben auch extrem
sie ist sehr unbeliebt. Also es sind mehr Negativartikel in Amerika erschienen über Hillary als über Trump. Aber Trump geht jetzt ja auf alle los. Nicht nur auf die, sondern auch auf die Republikaner, weil er sagt, sie bescheissen, sie sind korrupt, sie tun das ganze Vorwahlsystem korrumpieren. Zum Beispiel in Colorado hat er gewonnen, aber der Cruz hat mehr Delegierte. Weil offenbar die Regeln sind so sind, dass die dann können auf die andere Seite gehen. Und der Cruz ist halt besser organisiert dort als der Trump, wo er sagt, ich bin der beste Dealmaker von allen Zeiten. Ein paar Sachen übersehen. Und er sagt, das ganze System ist korrupt, inklusive auch in dieser Partei, für die ich antreten will. Also, ich glaube, da ist eine institutionelle Krise, die sich da zusammenbraut in Amerika, von gewaltigem Ausmaß, wie man sie gar noch nicht erlebt hat, dass viele Leute sagen, Politik ist wirklich korrupt. Politik und Politiker sind so korrupt, wir wollen da mit denen gar nichts mehr zu tun haben.
Mhm. Ja, das könnte schon sein. Wobei, das ist ja auch die Agenda von Bernie Sanders. Und das, Sanders ist natürlich genau aus dem Grund und meiner Meinung nach zu Recht sehr populär geworden, weil das ist das Komische an Trump. Er sagt ein paar Sachen, die ich absolut richtig finde. Ich finde es richtig, was er sagt über Korruption von dem politischen System. Das stimmt.
Das kommt jetzt für ihn.
Was er über Immigration gesagt hat, stimmt auch alles.
Das ist Unsinn.
Gleichzeitig
er will 12 Millionen Illegale am ersten Tag von seiner Amtszeit
gleichzeitig hat er eine Art unhöflich zu sein, die einfach jenseits von Gut und Böse ist und wo ich nicht weiss, was das soll. Und es ist immer das Gleiche. Also einerseits kritisiert er zu Recht das republikanische System, aber gleichzeitig macht er das auf eine Art, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, der ist, glaube ich, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Das kann nicht sein.
Und er war vor Gewalt bei der Convention, weil es eben ein Contest ist, also eine umstrittene Convention gibt, weil keiner von denen die nötige Stimme dort hat. Oder dass man sogar die Delegierten noch irgendwie kauft, also die umbringt. Und er hat ja sogar angedeutet, er lässt sie mit dem Privatflüger einfliegen und in sein Hotel unterbringen. Also die werden gekauft, die Delegierten. Er will sich das jetzt noch kaufen, weil er sagt, die anderen bescheissen, dann bescheisse ich auch. Also ich glaube, der Schaden, der da jetzt angerichtet wird in den USA, ist immens.
Ja, da bin ich nicht so sicher, aber die Frage ist, wer wird nachher Präsident? Das tut mich viel mehr kümmern.
Ja, beides ist wichtig.
Die Alternativen sind nicht gut. Hillary Clinton finde ich keine gute Alternative. Bernie Sanders wird es nicht. Und wenn es werden würde, das fände ich ganz schlimm. Das ist ja klar, aus politischen Gründen. Ted Cruz, habe ich das Gefühl, hat keine Chance. Und Trump ist irgendwie gleich noch möglich.
Politiker von den letzten 50 Jahren.
Was mich natürlich am meisten, wie soll ich sagen, hin und her reisst, ist das, ich finde die Anhänger von Trump und ihre Motiv, dass sie den Trump gut findet, das finde ich gut.
Also du, ich kein Problem. In deinem Herzen möchtest du ja für den Trump sein.
Aber,
dein Hirn sagt, er spinnt halt hier und da.
Nein, nicht das Hirn, er hat den Bauch. Was mich stört am Trump ist, er markiert wahnsinnig stark den starken Mann. Der, der Washington aufräumt, das ist mir zu, das ist nicht liberal in dem Sinn, was ich meine. Ich will Gottverdeli Small Government.
Also er ist liberaler als andere.
Er ist nicht Small Government. Er ist der, der das Gefühl hat, mit einem starken Regierungsapparat kann ich einfach alles dem machen. Das will ich nicht. Das ist so eine komische, so eine Testosteronpolitik, wo ich zum Teil nicht schlecht finden, aber ich will gar nicht.
Politisch ist er mehr im Zentrum als alle anderen, die dort dazu anstehen. Und er hat sehr viele Versprechungen. Die einen sind irreal, die anderen noch irrealer. Aber offenbar genauso wie beim Bernie Sanders spielt überhaupt keine Rolle, was die versprechen, ob sie es dann auch liefern können. Sondern die Frage ist, kommen sie einfach jetzt mit dem durch? Und das zeigt, dass der Wahlkampf wirklich ganz in eine falsche Richtung läuft, meiner Meinung nach.
Du musst auch überlegen, woher das kommt. Und ich sage dir, und da habe ich gedacht, jetzt bei Merkel, das kommt alles noch auf uns zu in Europa. Weil letztlich, was in Amerika, und Amerika ist eine alte Demokratie, deshalb siehst du das zuerst, es ist ein unglaublicher Vertrauensverlust da von der politischen Elite.
Richtig.
Und von beiden. Und schau mal, wenn du schaust, jetzt, was in Deutschland läuft, wie die Merkel einen Fehler nach dem anderen macht.
Sagst du?
Ja, das ist offensichtlich. Ja. Eine Euro-Krisen-Katastrophe, Immigrationskrisen-Katastrophe, Böhmermann wieder völlig versagt.
Deutschland, so wenig Arbeitslose wie
sie haben
seit 20 Jahren nicht mehr.
Total unterbewertete Währung, das ist der Grund, warum es zurzeit gut läuft. Das ist alles auf Sand gebaut. Die Deutschen werden einen höheren Preis für das zahlen und wir Europäer alle auch.
Also du wirst ja dann mal schauen. Man tut es als historische Sache anschauen, die Merkel-Jahr oder die Obama-Jahr.
Das ist ganz schlimm.
Die Obama-Jahr, wo die besten Jahre sind von Amerika.
Wir reden über den Hoover.
Genau.
Über das reden.
Wo der Dow Jones, der ja für dich wichtig ist, der Börsenkurs, einfach so massiv aufgegangen ist. Während der Bush-Jahr ist es abgekehrt etc. Wir wollen das noch schauen. Da haben wir noch ein paar Sendungen Zeit. Heute Abend bist du ja Winzke übrigens, reden wir über die Affäre Böhmermann. Bei mir im Studio der Roger Blum, Medienprofessor und neuer Ombudsmann vom Schweizer Fernsehen. Nicht mehr wundern, was er sagt. Und der Patrick Frey, Schauspieler und Comedian mit eigenen scharfen politischen Texten, die natürlich zum Thema Satire ganz klare Meinung hat. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Und jetzt noch viel Vergnügen. Schönen Abend wünschen der Markus und ich hier im Studio von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.